Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Friedbert Meurer. Hallo und guten Abend. Wir feiern Geburtstag. Wir heißt der Deutschlandfunk. Dieses Programm ist vor 60 Jahren aus der Taufe gehoben worden. Genau am 1. Januar 1962. 60 Jahre sind eine lange Zeit. Die Berliner Mauer war damals gerade ein halbes Jahr vorher gebaut worden. Und überhaupt hat der Deutschlandfunk von seiner Geschichte her sehr viel mit Deutsch-Deutschem zu tun. Er sollte damals über die Grenzen und die Mauer und Stacheldraht hinweg ein Programm ausstrahlen für ganz Deutschland und auch für Europa. Harald Kleinschmidt ist sozusagen einer der Veteranen. 2005 ist der Kollege in Ruhestand gegangen. 1974 hatte er beim Deutschlandfunk angeheuert. Guten Tag, Herr Kleinschmidt.
Guten Tag, Herr Meurer.
1962, da waren Sie, wenn ich richtig rechne, 20 Jahre alt und lebten in Ost-Berlin. Ich glaube, Sie waren im Studium Theaterwissenschaften. Hatten Sie mitbekommen, da gibt es einen neuen Sender in der Bundesrepublik, in der DDR?
Nein, muss ich ganz offen sagen. Ich war, Sie sagten es, 20 Jahre alt. Ich hatte tatsächlich andere Interessen und andere Sorgen. Und was das Leben in der DDR bzw. in Ost-Berlin anging, da ganz offen gesagt, Herr Meurer, da war das Informationsprogramm der RIAS aus West-Berlin, der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Vom Deutschlandfunk hatte ich da überhaupt noch keine Ahnung und nichts gehört.
Gab es damals eigentlich, als Sie später dazukamen, gab es sozusagen in irgendeiner Form eine Arbeitsteilung zwischen RIAS und Deutschlandfunk?
Also anfangs eher nicht. Erst nach dem Fall der Mauer, da kam natürlich die Zusammenlegung und da wurde alles anders. Da kam dann RIAS, Deutschlandfunk und Deutschlandsenderkultur. Und da war dann sicherlich das Zusammenleben anfangs kompliziert und wurde dann langsam besser. Aber vorher war die Kontakte da sehr gering.
Sie haben 1974 beim Deutschlandfunk angeheuert. In Berlin, das war aber das damals, ich glaube, das nannte man damals schon das Landesstudio des Deutschlandfunks, denn der Deutschlandfunk selbst wurde gegründet in Köln, sitzt heute immer noch in Köln und das hatte ganz komplizierte Gründe, dass er nicht in Berlin sein durfte, denn formal gehörte ja Berlin gar nicht zur Bundesrepublik dazu damals.
Genau so ist es. Berlin war ja eine besondere politische Einheit, die DDR bzw. die Sowjetunion bezeichnete das als besondere politische Einheit West-Berlin und das Studio in Berlin hieß Studio Berlin des Deutschlandfunk und bestand aus nahe etwa 10 Leuten, 7 Redakteure und 3 oder 4 Sekretärinnen, damals noch innen, wirklich, waren keine Männer dabei. Und das war eine ziemlich verschworene Gemeinschaft. Die Kontakte zu Köln beschränkten sich auf das Notwendige. Aber wir waren doch, soweit es ging, versuchten wir einigermaßen autonom zu sein und das für die DDR zu berichten, was wir glaubten, dass wichtig wäre. Das hat immer Probleme mit Köln geschaffen, denn Köln sagte immer, wir sind ein gesamtdeutscher Sender, ihr müsst auch berichten für die Bundesrepublik.
Was gab es damals für Spannungen zwischen Berlin und Köln, zwischen, ja, in gewisser Weise doch Ost und West?
Also ich mache das mal an der berühmten Sendung, berühmt in Anführung, aus Ostberliner Zeitungen fest. Das war sozusagen unser Aushängeschild, unser Markenzeichen. Diese Sendung lief seit Ende der 60er Jahre schon.
Und das war immer morgens 7.35 Uhr.
So ist es.
Ging etwa 5 Minuten lang eine kommentierte Presseschau vom Neuen Deutschland und was es sonst noch an DDR-Zeitungen gab.
Neues Deutschland, Berliner Zeitung, Junge Welt, Bauernecho, Neue Zeit, Nationalzeitung. Es waren insgesamt 7 Zeitungen, die kamen jeden Morgen um 5 Uhr früh in das Funkhaus des SFB, des Senders Freies Berlin, wie es damals hieß, in dem wir stationiert waren. Und dann kam ein Mensch um 5 Uhr früh, das war einer von 7 Redakteuren, nahm sich da den Packen Zeitungen, der da lag, und fing dann an, die in anderthalb bis zwei Stunden zu lesen und da das Wesentliche rauszufiltern, Zitate zu finden und die auch zu kommentieren. Und die Tatsache, dass diese Zitate immer kommentiert wurden, und zwar wurden die immer im Wesentlichen versucht, sachlich zu kommentieren, aber waren doch immer mit einem ironischen Unterton versehen.
Die Sendung ist in gewisser Weise, Herr Kleinschmidt, sozusagen in den Großkonflikt um die Ostpolitik geraten, wenn ich das richtig sehe. Da gab es die Befürworter der, ja, Wandel durch Annäherung, Entspannungspolitik, Deutschlandpolitik, im Gefolge von Willy Brandt und Egon Bahr. Und wenn ich das richtig sehe, standen Sie auf dieser Seite. Aber dann gab es auch diejenigen, die gesagt haben, das ist Kalter Krieg. Gerade diese kommentierte Presseschau, warum haben da einige gesagt, das ist Kalter Krieg?
Ja, das waren genau die Leute um Willy Brandt und die Befürworter der Ostpolitik. Die fühlten sich durch diese etwas ironische Kommentierung in ihren Bemühungen um Verständigung gestört. Und da war der große Konflikt. Wir hatten, obwohl wir oder ein Teil von uns die Befürworter der Ostpolitik waren, immer die Probleme mit Anführungsstrichen kalten Kriegern, sondern mit den Leuten, die die Ostpolitik auch befürworteten. Die fühlten sich in ihren Bemühungen gestört, behindert und die haben natürlich auf die massiven Vorhaltungen der DDR reagiert. Die DDR hat immer gesagt, ihr macht hier kalten Krieg und das geht nicht und das ist Hetze. Und da haben sie ab und zu versucht, auf uns Einfluss zu nehmen.
Also und nach meiner Wahrnehmung, Herr Kleinschmidt, Sie waren eher einer der Liberalen im Haus gewesen, also eigentlich für diese Entspannungspolitik. Aber trotzdem haben Sie diese kommentierte Presseschau gerne gemacht.
Ja, sicher. Das ließ sich ja nicht vermeiden, das zu kommentieren. Die DDR-Propaganda im Neuen Deutschland und in anderen Zeitungen war so, dass man sich einen ironischen Seitenhieb kaum vermeiden konnte. Das war einfach in der Natur der Sache begründet.
Wer hat uns damals alles gehört? Fangen wir mal mit der DDR an. Offenbar, die SED-Führung hat diese Rubrik beispielsweise und das Programm selbst gehört.
Also die SED-Führung hat das gehört. Wir haben dann nach der Wende zum Beispiel mit Herrn Schabowski gesprochen und der hat das direkt bestätigt, dass der jeden Morgen, wenn er aus Wandlitz, aus dem Städtchen nach Berlin fuhr, die Presseschau hörte. Und dann manchmal, wenn wir irgendwas rausgefunden hatten, was nicht ganz im Sinne der Erfinder der Politik war, durchaus dafür gerade stehen musste. Das Zweite waren natürlich im Wesentlichen die Hörer im sogenannten Tal der Ahnungslosen, also im Raum Sachsen-Dresden. In Berlin nicht so sehr, da, wie ich eingangs so sagte, war der RIAS eher der Sender. Aber es gab natürlich in der ganzen DDR immer Leute, die das mit großer Begeisterung und mit großem Vergnügen gehört haben. Es gibt Erzählungen von Lehrern beispielsweise. In der DDR fing die Schule um 7.45 Uhr an. Und die Lehrer, die die Möglichkeit hatten, mit dem Trabi oder mit dem Trabant, mit dem Auto zur Schule zu fahren, die saßen dann bis 7.40 Uhr, 42 im Auto, weil sie die Sendung zu Ende hören wollten. Und dann kamen die Kollegen und klopften daran ans Fenster und sagten, willst du nicht eben aussteigen? Die Schule fängt gleich an. Und der sagte, ja, ich komme schon. Und hat dann die Sendung sozusagen ausgeschaltet.
In welchem Umfang durften Sie damals in die DDR reisen? Also so, wie man sich das heute als Korrespondent vorstellt, einfach ins Auto setzen und mal eben irgendwie in irgendein Bundesland fahren. So einfach ging es ja nicht. Sie mussten dann einen Antrag im DDR-Außenministerium stellen.
So ist es. Da muss ich differenzieren. Ich war und bin noch immer Österreicher und ich konnte als Österreicher auch immer in die DDR, zumindest nach Ostberlin, einreisen. Das was anderes war, da durfte ich aber nur sozusagen besuchsweise fahren, Verwandte, Freunde besuchen, aber kein Mikrofon mitnehmen und nicht öffentlich, offensichtlich journalistisch tätig werden. Natürlich hat man bei diesen privaten Reisen die Besucher, ich sag's mal so, direkt schon abgeschöpft und gefragt, wie die Situation ist, was davon zu halten ist. Ich hatte auch ein paar SED-Genossen unter meinen Freunden und da ist schon einiges rübergekommen. Das andere war die dienstlichen Reisen. Und da war ja nach dem Abschluss des Grundlagenvertrags gab es ja einen Korrespondentenaustausch. Da gab es ja dann auch Korrespondenten der ARD in der DDR, aber nicht des Deutschlandfunks. Der Deutschlandfunk war schon dem Namen nach verpönt. Der Deutschlandfunk hat nie einen ständigen Korrespondenten gekriegt, weil er eben Deutschlandfunk hieß und Deutschland war nicht erwünscht, außer im neuen Deutschland und in der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, sonst tauchte ja Deutschland nicht auf. Und für uns gab es nur die Möglichkeit, als sogenannte Reisekorrespondenten in die DDR zu fahren. Das heißt, wir mussten für jedes Ereignis, natürlich Parteitage, das war relativ einfach, aber auch kulturelle, hochrangige Ereignisse, Konzerthauseröffnungen in Leipzig oder solche Geschichten, oder Arbeiterfestspiele der Jugend und solche Sachen, da musste man extra einen Antrag stellen und da konnte man dann einreisen. Und da war es dann unter Umständen auch möglich, sogar eine Umfrage zu machen, aber die war dann nur auf das betreffende Ereignis konzentriert und alles, was darum herum gefragt werden konnte oder sollte, wurde nach Kräften verhindert.
Ist da ein Aufpasser an Ihrer Seite gewesen von der Stasi?
Der hieß zwar nicht von der Stasi, der war vom Außenministerium und das war ein sogenannter Betreuer. Aber wenn wir da, also bei Arbeiterfestspielen zum Beispiel oder sowas da unterwegs war, da stand, wich der kaum von unserer Seite. Und saß auch, wir haben versucht meistens und es ist auch manchmal gelungen, wenn wir Interviews gemacht haben, die doch dann von dem Interview fernzuhalten. Aber bei Straßeninterviews und so, da standen die immer in der Nähe rum. Also das war kaum zu vermeiden.
Ich spreche mit Harald Kleinspät, langjähriger Redakteur des Deutschlandfunks. Anlass ist der 60. Geburtstag des Deutschlandfunks. Und da machen wir jetzt den Zeitsprung ins Jahr 1989. Als die Mauer fiel und dann 1990 die Einheit kam, gab es da mal einen Moment, wo Sie gedacht haben, Mission accomplished, Auftrag erfüllt, Einheit ist da, den Deutschlandfunk wird es jetzt bald nicht mehr geben?
Na, das haben nicht wir gedacht, das haben leider einige Politiker gedacht. Nachdem die Einheit da war, dann gab es ja Bestrebungen in Bonn, den RIAS und den Deutschlandfunk einzustellen mit der Maßgabe, wie Sie gesagt haben, Mission accomplished, die haben ihre Aufgabe erfüllt und jetzt brauchen wir die nicht mehr. Da ist Gott sei Dank dann doch die Gegenbewegung stark genug gewesen, um das zu verhindern. Für mich selber war das überhaupt nicht relevant. Ich habe mich natürlich unheimlich gefreut. Meine Frau und ich, wir sagen immer, das war das größte politische Erlebnis, das wir je hatten. Das war der Mauerfall. Ich bin sogar so vermessen zu sagen, ganz, ganz klein wenig habe ich mit den Ostberliner Zeitungen und mit meiner Arbeit im Studio dann ganz, ganz, ganz ein bisschen dran gedreht. So vermessen bin ich. Aber danach hörte ja die Arbeit nicht auf. Danach ging die Arbeit ja erst richtig los. Denn dann brachen ja die, sehr kurz nach dem Fall der Mauer, brachen ja die Konflikte dann aus. Und da war es dann wirklich wichtig, den Ostdeutschen auch eine Stimme zu geben. Und das war gar nicht so leicht. Da kamen dann die großen Vorurteile aus dem Westen. Und die zu überwinden und klarzumachen, dass da auch Leute leben, die ein eigenes Leben gehabt haben und das weiterführen möchten, das war eine große Aufgabe.
Eine Aufgabe auch im Haus selbst. Ich erinnere mich daran, als 1994 dann das Deutschlandradio entstand, eine Fusion aus Deutschlandfunk und RIAS und einigen Überbleibseln der ehemaligen Stimme der DDR und des Deutschlandsenders, das hieß DS Kultur aus der DDR. Und als die Kollegen dann in Berlin in das Funkhaus kamen, also die Kollegen Ost, sind Ihnen nicht unbedingt die Herzen zugeflogen, sondern da ging es richtig hart zur Sache. Ich erinnere mich damals, gehört zu haben, dass da mit roten Socken aus dem Fenster gewunken wurden, als die Kollegen kamen.
Ja, sicher. Also das war schon eine sehr harte Zeit. Man muss das aber auch ein bisschen verstehen. Die Kollegen aus der DDR, das waren ja nur zwischen 100 und 200 Leute. Die genaue Zahl habe ich nicht mehr im Kopf. Die waren ja sozusagen überglücklich, heilfroh, dass sie wieder einen Job gekriegt haben. Und nach wie vor in ihrem Beruf arbeiten konnten und sogar einigermaßen angestellt waren. Auf der anderen Seite gab es gerade im RIAS viele Leute und Mitarbeiter, die vor Jahren oder schon vor Jahrzehnten aus der DDR geflohen waren, im RIAS untergekommen sind. Und die haben sich natürlich über den neuen Zuwachs, weiß Gott, nicht gefreut. Und da wurden dann schon die roten Socken aus dem Fenster gehalten und da ging es schon zur Sache. Und wenn die dann noch dazu, was auch vorkam, in einem Raum saßen, das war schon schwierig. Aber es ist doch erstaunlich, dass das nach 2 oder 3 Jahren sich wesentlich geändert hat und wesentlich verbessert hat und dann Klüfte, wenn ich so sagen darf, sich auftaten, nicht so zwischen Ost und West, sondern zwischen Köln und Berlin.
Wie sahen die Klüfte aus? Was ist da vorgefallen? An was erinnern Sie sich?
Also das Problem war, dass die Kollegen des ehemaligen RIAS sehr lange, also fast die ganze Zeit, die ich da war, die Befürchtung hatten, von Köln untergebuttert zu werden. Köln war immer der Vorzeigesender, das Flaggschiff und der RIAS. Ja, das war sozusagen das zweite oder das fünfte Rad am Wagen. Und diese Befürchtungen, die gab es zu meiner Zeit sehr, sehr lange.
Das Verhältnis Köln und Berlin, da sind wir sozusagen wieder am Anfang, wie Sie das ganz am Anfang erlebt haben. Ihr Steckenpferd, Herr Kleinschmidt, war ja, wenn ich das richtig sehe, die Literatur. Ich erinnere mich an viele Interviews, die Sie geführt haben mit Schriftstellern wie Stefan Heim-Liem, Monika Maron und andere. Hat dieses alles, was der Deutschlandfunk auch in der Kultur leistete, an Literatur, Rezensionen, Buchkritik, an Interviews mit Kulturschaffenden, an Features, Hörspielen, hat das auch alles zur Reputation beigetragen und vielleicht auch geholfen, dass dann diese Stimmen ab 1990, Deutschlandfunk brauchen wir nicht mehr, dass die nicht gehört wurden?
Ja, ich hoffe das. Also zunächst einmal, was die Kultur angeht, die Kultur, ich gehe nochmal auf mein Steckenpferd DDR zurück, die Kultur war in der DDR-Berichterstattung ganz wichtig. Sie haben die Namen genannt. Es gab noch viele andere Schriftsteller, die ja in den 70er Jahren in Sonderheit nach der Biermann-Ausbürgerung und nach den ganzen großen Umbrüchen, die schon in der DDR in den 80er Jahren stattfanden. Da war die Kultur die Ebene, auf der sich am ehesten Veränderungen abzeichneten. Ich gestehe freimütig, ich bin sehr lange auf dieser Welle geritten und habe die ganzen kirchlichen Bestrebungen, die Untergrundbewegungen in der evangelischen Kirche eher spät wahrgenommen und habe mich immer auf die Kultur kapriziert. Aber die Kultur war natürlich, ich glaube, auch für den gesamtdeutschen Ansatz des Deutschlandfunks sehr wichtig. Denn auch da musste man ja den Leuten klar machen, es gibt auf der anderen Seite auch noch eine Literatur. Und das war ja eine Sache, die eigentlich nur für die Spezialisten und Reich Ranitzky und ähnliche, die haben sich natürlich mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Aber der westdeutsche Leser hat von der DDR-Literatur kaum was mitgekriegt.
Und dieses Vermitteln, so ehrenvoll diese Aufgabe ist, aber da haben Sie auch einige Prügel damals einkassiert, wenn Sie ein Interview, ich bilde mir ein, es sei Stefan Hermlin gewesen, der, bei dem es hieß, ja, der ist doch mit Erich Honecker befreundet, aber Sie haben das Interview dann trotzdem geführt, aber sich damit dann auch ein wenig in die Nesseln gesetzt.
Ja, bedingt, würde ich sagen. Das war dann wieder die Sache, das war also noch in den 80er Jahren, noch aber da merkte man schon, da bewegt sich was. Und auch, dass die Schriftsteller, die ich dann alle immer abgefangen habe, wenn sie im Westen waren oder in West-Berlin und dann mit denen Interviews gemacht habe, dass die sich dann getraut haben, die Interviews gemacht haben, das hat schon was gebracht. Das hat auch in die DDR hineingewirkt und sowas von mir ja auch gedacht.
Aber Sie haben nicht nur Applaus bekommen dafür.
Nee, es gab innerhalb des Hauses durchaus kritische Stimmen. Die haben gesagt, jetzt machen wir das Interview der Woche, auch schon mit dem Kommunisten. Damit war Herr Hermlin gemeint. Also da war schon Gegenwind zu spüren, aber da muss ich sagen, da haben die Oberen immer mir Rückendeckung gegeben und haben das eigentlich immer durchgewunken.
Herr Kleinschmidt, wenn Sie heute das Programm des Deutschlandfunks hören, 60 Jahre nach seiner Gründung und das mit damals verglichen, vielleicht nicht die 60er Jahre, aber die 70er Jahre, als Sie dann 1974 dazu stießen als Redakteur. Wie viel hat sich geändert in all den Jahren heute?
Naja, es hat sich schon was geändert. Erst einmal wurde es ja dann, der Deutschlandfunk sendet für Deutschland und Europa. Das passierte dann in den 70er Jahren. Sie haben das schon angedeutet vorhin. Das Interessante, ich fange mal von der anderen Seite an. Das Interessante ist, ich kam 1974 zum Deutschlandfunk, da kam ein neuer Intendant, Reinhard Appel, und der hat im Zuge der Ostpolitik das Programm reformiert und im Zuge dieser Programmreform wurde ich dann auch eingekauft. Aber es gibt Grundzüge dieser Programmreform, die bis heute noch bestehen. Also das ganze Frühprogramm beispielsweise mit dem Interview um 7.15 Uhr und mit der Presseschau um 5 nach 7 und um 5 nach 9. Das ist alles noch aus der damaligen Zeit. Da hat sich nichts geändert. Natürlich hat sich vom Aufbau her und von der Zielrichtung und von der politischen Ausrichtung hat sich natürlich was geändert. Aber Grundzüge sind, wenn man das alte Programm noch im Kopf hat, durchaus noch erkennbar.
Und ich erinnere mich noch daran, dass es immer hieß, der Deutschlandfunk ist so staatstragend. Böse Zungen behaupten, manchmal sein wird es heute noch, also die Stimme tief und gravitätisch. War das wirklich so? War das der Sound des Deutschlandfunks?
Naja, es war ein Bundessender, so wie damals auch die Deutsche Welle.
Man durfte nicht Tschüss sagen, erinnere ich mich.
Ja, natürlich, das war schon klar. Da, so flapsige Bemerkungen, die waren nie gestattet, das ist schon klar. Und es gab zwar Kabarett und lustige Geschichten, aber der Grundtenor des Deutschlandfunk war staatstragend, das ist gar keine Frage.
Wie intensiv hören Sie denn heute noch? Ich glaube, jetzt sind es 17 Jahre in Ihrem Ruhestand. Wie intensiv hören Sie noch unser Programm, den Deutschlandfunk?
Also am Morgen höre ich schon ziemlich regelmäßig, das ist keine Frage, von 7 bis 9. Da bin ich ziemlich dran, mittags. Ja, und da dann eher im Auto. Also mittags hauptsächlich im Auto, abends ganz offen eher weniger. Aber das ist natürlich auch eine Alterserscheinung. Ja.
Harald Kleinschmidt war Redakteur beim Deutschlandfunk von 1974 bis 2005. Und mit ihm habe ich über den Geburtstag gesprochen, den Geburtstag des Deutschlandfunks, der am 1. Januar 1962 sozusagen zum ersten Mal auf Sendung gegangen ist und wir also unseren 60. Geburtstag feiern. Herr Kleinschmidt, schönen Dank und Wiederhören nach Berlin.
Auf Wiederhören, Herr Mayer.